Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Als ich mich auf unseren aktuellen Gast vorbereitet habe, wurde ich immer neugieriger. Eine Zeitung schrieb über ihn, Deutschlands fittester Manager. Und bei Markus Lanz erzählte er in der Talkshow, dass sein Ruhepuls bei circa 40 liege, woraufhin Markus Lanz ganz verblüfft antwortete, das sind andere tot. Also eins kann ich nach meinem Besuch in Kiefersfelden im Headquarter von Dynafit sagen. Benedikt Böhm ist mehr als lebendig. Er ist seit mehreren Jahren CEO der Sportmarke und hat sie zurück in die Erfolgszone geführt. Daneben ist er nicht nur Vater von 3 Kindern, sondern er hat eine zweite Karriere als Spitzensportler. Bene ist Extremskifahrer. Das bedeutet, dass er die 8000er und andere herausragende, vielleicht auch mal niedrigere Berge im Speedtempo und ohne Sauerstoff besteigt. Ich habe in diesem Gespräch außerordentlich viel gelernt über Mut und Risiko, über Leistung und den Spaß an Leistung. Beeindruckt hat mich auch Benes unverbrüchlicher Optimismus, was die globale Nachhaltigkeitsstrategie angeht. Aber hört selbst. Lieber Bene, freut mich, dass du Zeit hast für unseren Podcast Wert und Leadership.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Du hast jetzt 2 Karrieren. Du bist extrem Skifahrer und Bergsteiger und du bist CEO. Relativ ungewöhnlich. Meisten machen das ja eher so nacheinander. Und für mich hat das so ein bisschen die Bedeutung, du weißt Risiken zu handeln, sowohl im Job als auch im Sport, oder? Ist das richtig?
Ja, also sagen wir mal, ich muss sie zumindest handeln. Ja, also, und bin halt da so reingewachsen, war schon immer Sportler und war so begeistert vom Sport und vom Leistungssport, der mir natürlich auch wahnsinnig viel gegeben hat, dass ich gesagt habe, wie kann ich denn meine Karriere auch in den Sport bringen und vor allem ins Skibergsteigen, was ja, wo ich so hingewachsen bin, aus dem Skilanglauf ins Skibergsteigen. Und das hat mich so fasziniert und so erleuchtet, dass ich gesagt habe, ich will daraus eine Karriere stricken, aber hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann bin ich aber doch noch zu Dynafit gekommen, obwohl die Karriereaussichten nicht besonders waren, denn Dynafit war eigentlich mehr oder weniger bankrott und wurde gerade übernommen von der Uralgruppe, wo ich heute auch im Vorstand bin und noch einige andere Marken dazu gehören, wie Saliva und andere Bergsportmarken. Ja, und dann ging es darum, wie man diese Marke groß macht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht mit einem tollen Team, mit viel Vertrauen auch der Familie Oberauch, die Marke gekauft hat hinter der Oberalbgruppe. Und parallel wollte ich natürlich auch nie meinen Sport aufgeben. Ich war seinerzeit in der Nationalmannschaft Skibergsteigen. Und für mich war immer klar, also zu deiner Frage, war immer klar, dass die Karriere oder mein Beruf an erster Stelle steht. Also das war für mich immer klar. Und wenn ich es verbinden kann, umso schöner. Und so wurde diese Marke einfach eine Marke von Athleten für Athleten. Du bist ja hier auch gerade im Headquarter bei uns in der Dynafit Speed Factory. Und das ist bis heute, nach 22 Jahren, immer noch ja die Philosophie, die Essenz der Marke. Und so lebe ich hier mit, eigentlich wie in so einem Sportclub. Also das sind ja alles Sportler, das sind ja alles Athleten und alle haben wahnsinnig viel Spaß an den Bergen und miteinander und so probieren wir halt nebenbei oder natürlich in erster Linie, weil am Ende des Tages geht es hier natürlich auch darum, die Familien zu ernähren, Existenzen in die Sicherheit zu geben und deswegen natürlich auch diese Verantwortung an erster Stelle.
Auch du hast uns 3 Gegenstände mitgebracht, wir wollen über 3 Werte sprechen und ich sehe da schon hinter dir Ski stehen, das ist jetzt keine große Überraschung, aber was sind das für Ski? Was verbindest du mit denen?
Ist einfach diese wahnsinnige, ich würde schon wirklich sagen, Liebe. Also ich bin ja Skibergsteiger, jetzt nicht nur Bergsteiger, sondern Skibergsteiger. Für uns war immer klar, auch in diesen 8000ern, den höchsten Bergen der Welt, die Ski waren immer Teil unserer Philosophie, Teil unserer Strategie, auch um schnell aus der Todeszone rauszukommen. Also unsere Spezialität war ja, diese Berge in sehr schneller Zeit zu machen, oft in Rekordzeit. Das war aber immer so ein Nebenprodukt, sagen wir mal. Ohne Sauerstoff, ohne Fremdhilfe, also ohne Lagerketten, ohne Sherpa, also alles aus eigener Kraft. Und die Idee war, dass wir dadurch unser Risiko auch in der Todeszene minimieren. Und wir kamen natürlich aus dieser Athletik raus, also aus dem Leistungssport und sind halt zu einem Berg gekommen. Und das war eigentlich die Idee, wie wir sozusagen die Horizontale in die Vertikale übersetzen und versuchen da schnell möglichst hoch und runter zu gehen, so sind wir aufgewachsen in Wettkämpfen, es ging immer um Zeit. Und hatte natürlich eine ganz andere Dimension, wenn man dann auch immer in die Todeszone geht mit minus 80% Sauerstoff und dort dann, wenn wir jetzt 80% Sauerstoff aus diesem Raum nehmen würden, wären wir alle innerhalb von Minuten tot, also unakklimatisiert und so weiter. Und deswegen waren die Ski für mich immer ganz viel, also im Werte von wahnsinnigen Spaß, Freiheit. Also ich glaube, damit verbinde ich vor allem auch die Freiheit, an Orte zu kommen, wo vielleicht noch nie jemand war. Also wenn ich davon spreche, weiß nicht, wir haben zum Beispiel die erste Abfahrt vom Kashabram 2 gemacht, 8000 am Pakistan, sind wir zweimal mit Ski runtergefahren, hat noch nie ein Mensch gemacht. Also Dinge zu tun, die für mich auch unmöglich waren, also über sich hinauszuwachsen. Ich glaube, also alles das verbinde ich mit Ski. Sicherheit auch eben ganz essentiell. Also viele würden sagen, boah, Skifahren extrem und hier, und ist es auch. Aber ich habe sicherlich, bevor wir dann diesen 8000er waren, über 20.000 Lebensstunden in diese Ski investiert. Wir haben nur 700.000 Lebensstunden. Also wir durchschnittlich als Deutsche, die gute Nachricht ist, sind 10 Jahre mehr als der Durchschnitt. Also 700.000 Lebensstunden brutto, da müssen wir noch schlafen und ins Leben reinkommen und so. Also netto schrumpft das immer mehr zusammen. Und 20.000 Stunden ist dann schon viel, ja, die man da investiert in bestimmte Tätigkeiten. Da muss man natürlich schon ein bisschen besessen sein von dem, was man tut, weil warum würde man sonst so viel Zeit investieren. Und so wie heute, du hast mich vorhin gefragt, war ich heute unterwegs? Ja, ich war heute dreimal auf dem Haarspichel.
Dreimal?
Und mir macht es einfach immer noch so Spaß. Jetzt bin ich 47 und ich habe immer noch diesen Spaß dran und immer noch diesen Spaß am Skifahren, diesen Spaß an Earn Your Turns, ja, sich die Abfahrt zu arbeiten. Und deswegen sind die Ski für mich einfach, ja, ist es einfach so ein Lebensgefühl und so eine, verbunden mit all dem, von Leistung bis zu Spaß. Das hat einfach das, ich könnte es nicht auf einen Wert minimieren. Er steht einfach für mich, sagen wir mal, als Tor zur Welt fast, würde ich fast sagen.
Du sagtest dreimal, wie viele Höhenmeter sind denn das, die du da heute...
Dreimal sind 2700, glaube ich, 2800.
Das ist natürlich nicht schlecht. Auch deine Ski schauen ein bisschen extremer aus als normale Ski, wenn man die für die Hörer und Hörerinnen kurz beschreibt. Diese haben eine ganz, ganz ultraleichte Bindung. Das ist eine Skitourenbindung, richtig?
Meinst du, eine Ski gehört immer die Bindung? Also die Ski alleine, die helfen dir ja wenig, ja, aber... mit der Bindung wird es natürlich erst spannend und das ist natürlich so, sagen wir mal, das Ursprungskonzept, du sprichst es ja an, eben diese unfassbare Leichtigkeit, da verstehen wir ja auch, also das war auch immer mein Antrieb, sagen die leichtesten Ausrüstungen der Welt zu machen, die mit denen du aber trotzdem 8000 abfahren kannst, also in extremsten Bedingungen unterwegs bist und dafür steht vor allem ja das Dynafit-Schuh-Bindungssystem, also das erste System, was, und das muss man sich vorstellen, was das Gewicht einer Bindung um auf ein Zehntel reduziert hat, durch einfach einen völlig deduktiven, unglaublich innovativen und destruktiven Ansatz, der lange verschrien war, weil die Leute diesen, das schaut aus wie eine Mausefalle.
Es schaut total windig aus
und einfach nicht vertraut haben. Und das war übrigens mein Grund, wie ich zu Dünnerfit kam. Denn ich war in der Nationalmannschaft Skibergsteigen und hatte dieses System gesehen. Und meine Kollegen, einer davon arbeitet hier auch, mit dem immer noch einer der engsten Freunde, sagte mir, wenn du Rennen gewinnen willst, dann musst du die Dünnerfit-Bindung fahren. Und ich sagte, ich stelle mein Leben nicht in eine Mausefalle. Dann habe ich es aber doch ausprobiert. Und war so begeistert und konnte aber nicht fassen, dass dieses Schuhbindungssystem bereits 20 Jahre am Markt war. Es wurde 1983 erfunden von dem Fritz Bartel, der zufällig heute auch im Haus ist. Kannst dann gleich auch noch interviewen. Und dann habe ich daraufhin meine Bewerbung an Dünnerfit abgeschickt. Ich wusste ja nicht, dass die übernommen wurde. Ich wusste gar nicht, ob die überhaupt noch leben oder was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass so ein geiles Produkt im Niemandsland verschwindet? Aber ich weiß heute, oder ich wusste damals auch intuitiv, warum, weil ich es ja selber erlebt hatte. Und es ist immer derselbe Dreiklang. Was du siehst, kennst du. Was du kennst, dem vertraust du. Und was du vertraust, das...
Kaufst du,
genau. Und das ist ganz einfach. Und der Mensch kauft Dinge, denen er vertraut, kauft von Marken, denen er vertraut, kauft von Menschen, denen er vertraut, die ihm eine Empfehlung gegeben hat, von seinen Freunden, Geschwistern und so weiter. Und so kaufen wir halt Dinge, denen wir vertrauen. Wir trinken aus dem Glas, weil wir ihm vertrauen, weil wir das kennen seit je auch her. Und eine Bindung hat er normalerweise in Vorderbacken und Hinterbacken. Das wissen auch die Nicht-Skifahrer, die vielleicht hier zuhören. Und wenn du auf einmal dieses Ding auf den Kopf stellst und es schaut aus wie eine Mausefalle, dann sagen die Leute irgendwie, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Und dann probierst du es aus und denkst dir, wow, Wahnsinn. Also es war ein Systemwechsel und das habe ich schon gelernt, sagen wir mal, aus kommerzieller Sicht, ja, als Geschäftsführer der Marke ist ein Systemwechsel ist enorm schwer. Also wir sehen es ja jetzt im Großen vom Verbrenner auf die Elektromobilität und so weiter. Also da steckt einfach eine ganze Infrastruktur dahinter, bei uns ja im ganz Kleinen, das war der Schuh. Also du siehst ja diese kleinen Inserts, wo diese Dinger da drin stecken, die brauchst du um die Bindung. Das heißt, du musstest also die Infrastruktur sozusagen auch mitliefern, du musstest deinen Schuh wechseln, damit, um diesen Vorteil zu erlangen. Aber du musst, das weiß ich heute und kann ich unterschreiben, du musst für einen Systemwechsel unfassbar viele Vorteile bieten. Also ich rede nicht vom doppelten Vorteil, ich rede vom zehnfachen Vorteil, damit ein Systemwechsel von einem etablierten System stattfindet. Oder du musst es erzwingen, so wie wir es halt jetzt gerade machen mit Elektro und so weiter. Also ansonsten ist ein Systemwechsel echt ein sehr gefährliches Unterfangen. Und das hat er gesehen, trotz diesem Wahnsinnssystem hat es dann fast 30 Jahre gedauert, bis es heute der Standard ist.
Und diese Besessenheit, die du aus dem Sport mitbringst, die setzt du auch deinem Job um, oder? Das klingt so ein bisschen so, als müsste man richtig besessen sein, damit man richtig erfolgreich wird und so ein System wirklich durchpushen kann.
Also ich glaube, es gibt viele Wege zum Erfolg, aber ich würde sagen, mein Weg war, meinem Herzen zu folgen, und das Herz ist ja mit Leidenschaft gefüllt und letztlich ist Besessenheit wahrscheinlich ein Name, der viele Hörer hier abtörnen wird, weil er ein bisschen negativ belegt ist, aber die Besessenheit kommt von der Passion, die zur Obsession wird. Und wenn ich jetzt von diesen höchsten Bergen spreche, die wir dann Rekordzeit gemacht haben und runtergefahren sind und so weiter, dann musst du schon, Lebensstunden nochmal und so weiter, dann musst du schon eine wahnsinnige Obsession haben, um dieses Momentum zu kreieren, um Dinge zu tun, die vielleicht noch nicht gemacht wurden, um dich im Risiko auszusetzen, dass du dieses Schwungrad entwickelst, dass du es machst. Und für mich hat es sich aber nie nach Arbeit angefühlt. Ich hatte einfach Spaß dabei. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es oft verwechselt wird. Ich hatte einfach Spaß bei all dem und habe es heute auch noch bei all dem, was ich tue. Also insofern absolut. Bei mir gibt es keinen, deswegen arbeite ich auch immer, es gibt keinen harten Übergang. Ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt das Handy aus und jetzt ist es so, sondern es ist immer fließend. Ja. Es ist immer ein fließender Übergang und es ist einfach, ich empfinde das nicht als Arbeit, dann ist es halt auch keine Arbeit mehr. Das ist so ein bisschen der Punkt. Klar habe ich ab und zu stressige Tage und klar ist es immer stressig, aber auch das ist was mir Spaß macht. Also ich habe einfach Spaß daran, so unterwegs zu sein, und das wünsche ich mir vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, auch für unseren Standort Deutschland und für Europa insgesamt, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr zu dieser Besessenheit finden und ein bisschen mehr zu dem, ja, vielleicht auch wieder dem Anspruch, Weltspitze sein zu wollen. Ja. Also wenn ich mir schon höre, da sind wir eh schon abgehängt, hier sind wir abgehängt und so weiter. Ja. Was soll denn das? Also wir sind fast 500 Millionen Menschen. Wir haben eine wahnsinnige Kulturdichte, wir haben eine Talentdichte. Warum, ja, also ich meine, da fehlt eher der Mut zu den Zielen. Ja. Und vielleicht mal irgendwie, also es ist schon fast so ein bisschen, ja, wir geben schon auf. Ja, ich meine, also wenn wir so sind als Europa, als für mich nach wie vor einer der absolut lukrativsten und schönsten Kontinente mit all dem, was wir haben an Kulturen, dann wäre das sehr, sehr schade. Aber wahrscheinlich braucht es ab und zu diese Rücksetzer, um wieder diese Besessenheit vielleicht zu entwickeln und diese Leidenschaft. Ja,
das stimmt, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich fehlt so ein bisschen die Begeisterung, oder? Die man bei dir hört, die hört man ehrlicherweise bei wenig Managern.
Weiß ich nicht. Also kann ich nicht beurteilen. Ich kann schon beurteilen. Ich habe viele Manager lerne ich kennen, auch durch meine Vortragstätigkeiten. Weil ich tatsächlich, sagen wir mal, habe ich nie danach gesucht, aber das ist fast so ein weiterer Punkt, dass ich dadurch, dass ich, du hast es anfangs gesagt, diese Kombination gibt es weltweit tatsächlich nicht. Also die gibt es weder in Asien, die gibt es weder in Nordamerika, und dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel von meinen, ja, auch Nahtoderfahrungen, von existenziellen Erfahrungen, wo Menschen in meinen Armen gestorben sind und wo wir in Situationen waren, wo ich nicht wusste, ob ich noch lebend rauskomme oder nicht. So viel auch für einen Job gelernt. Also wenn du mich fragst, was habe ich gelernt, da konnte ich einfach so viel profitieren, dass das auch für andere interessant wurde und ich so viele Vorstände auch begleiten darf, DAX-Vorstände und viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die es immer noch gibt und da immer auch noch viel Leidenschaft ist. Also insofern kann ich das zum Glück nicht so sagen. Da sehe ich schon noch viel Power und viel Menschen, die auch was bewegen wollen und die auch Lust haben, denen es auch bewusst ist und die da auch dieses Momentum in Gang setzen wollen, sagen wir mal so. Und da entstehen schon große, tolle Initiativen. Ich hatte gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle das einfach. Ich habe letzte Woche gerade die Commerzbank angeschrieben, zum Beispiel für eine Serie, die eben genau das adressieren will, also wirklich durch die deutschen Städte durch, wo es darum geht, eben wieder so ein bisschen, ich gebe es mal in meinen Worten weiter, aber Deutschland, Europa wird das sein, was wir daraus machen. Also es wird das sein, was wir daraus machen. Es wird nicht das sein, was der Scholz daraus macht oder der was weiß ich was und so weiter. Es wird das sein, was wir Menschen daraus machen. Und ich glaube, das ist wieder so ein bisschen mehr das Bewusstsein. Es sind die Menschen, die den Unterschied machen und nicht irgendjemand, dass wir auf irgendjemanden warten und die Verantwortung weiterschieben und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen da schon eine andere Mentalität.
Du hast viel gelernt in dem Moment, wo du so konfrontiert bist mit dem Tod. Was hast du denn gelernt daraus? Was ist denn die Haupt?
Also ich glaube, es gibt natürlich die Situationen, was habe ich daraus gelernt? Du hast ja anfangs von Risiko gesprochen und so weiter. Also da gibt es natürlich jetzt viele Facetten. Ja. Also Risikomanagement, Entscheidungen, Geduld. Also ganz viel Geduld ist, glaube ich, ein wesentliches Thema, wenn wir über Risiko sprechen. Das höchste Risiko ist übrigens, wenn man im Risiko ist, aber gar nicht weiß, dass man im Risiko ist. Ja. Also Achtsamkeit, Ängste. Auch Ängste durch Achtsamkeit zu ersetzen, die Potenziale, Ungewissheit, analytisch anzugehen und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, wenn wir jetzt wirklich konkret von den Extremsituationen sprechen, was ich da mitgenommen habe und was ich gelernt habe und vielleicht die Konfrontation mit dem Tod auf einer metaphysischen Ebene. Also ich hätte es von ein bisschen von dem Hören ist vor allem, dass heute, sagen wir mal, der größte Antrieb, den ich habe und warum ich vielleicht jeden Tag dann doch wie heute um 4 Uhr aufstehe, obwohl ich mir nie einen Wecker stelle. Also ich wollte heute nicht früh aufstehen. Ich wache einfach auf, ich bin um 12 ins Bett und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal länger schlafen, weil sonst werde ich krank, aber ich war um 4 Uhr so hellwach.
Und dann habe ich einfach ausgeschlafen aus.
Ehrlich, danke dir. Aber dann bin ich so hellwach und dann gehe ich halt raus. Ist wahrscheinlich zu wissen, dass jeder Tag hier ein Geschenk ist, dass wir keinen Anspruch darauf haben, und der sichere Tod. Also der sichere Tod ist schon für mich ein Antrieb, weil ich einfach, glaube ich, 27 Jahre alt war, als der erste Mensch in meinem Arm gestorben ist, irgendwo auf 7.500 Metern, und ich dort so, ja, mich das so beschäftigt hat, dass ich ja wusste, das hätte ich sein können, ja, und dass da schon sich eingestellt hat, okay, das Leben ist endlich, deswegen weiß ich auch, wie viele Lebensstunden wir haben und so weiter und so fort. Und für mich geht schon darum, eben in dieser Zeit an seine Potenziale hinzuwachsen und über sich hinauszuwachsen und zu verstehen, dass das Leben einfach eine Abfolge von tausenden Entscheidungen ist, die wir jeden Tag fällen. Und da können wir uns entscheiden, eben für das Ziel oder für die Ablenkung oder für das, was wir vielleicht lernen können oder eben auch nicht. Und am Ende entscheiden wir es. Also auch wir entscheiden, wer wir sein können. Ja? Also werde der du sein kannst. Ja? So ein bisschen, oder die du sein kannst. Ja. Und das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ist, glaube ich, jetzt mal auf der hohen Ebene ist das so ein bisschen, ja, mein Antrieb und warum ich wahrscheinlich auch so Lust aufs Leben habe, weil ich weiß, irgendwann ist es vorbei. Das coole Leben, was wir haben.
Du hast jetzt drei Kinder, hat das dein Blick darauf verändert? Weil Kinder sind ja schon so ein Faktor, ich finde, der sehr lebensverändernd ist, und Kinder sind ja auch jemand, die dich wahrscheinlich gerne noch länger auf der Welt haben.
Absolut. Ich glaube, ich bin ja nie da hochgegangen, um umzukommen, sondern natürlich also um nicht zurückzukommen. Aber ich glaube, da kommen wir so ein bisschen zu dem zweiten Gegenstand hier, den ich hier gerade habe, ist so, das ist meine private Initiative, die nennt sich Helping Band. Und da geht es um nichts anderes, dass ich einfach, sagen wir mal, die krassen Veränderungen im Klima sehe. Also die meisten Menschen oder viele sehen sie ja nicht, weil sie in urbanen Gegenden leben und freuen sich, dass es mal wieder ein bisschen wärmer ist und noch ein bisschen wärmer und so weiter. Manchmal ist es dann ein bisschen zu heiß inzwischen, aber im Großen und Ganzen siehst du diesen schleichenden Klimawandel nicht, obwohl wir alle die Statistiken bekommen. Es ist jedes Jahr wärmer, es ist wieder Rekord, Januar in der Temperatur und so weiter und so fort. Aber ich sehe halt, wie vor 3 Jahren, wo wir offiziell wissenschaftlichen Gletscher aus der Zugspitze begraben haben. Ich sehe in Pakistan, wie die Gletscher dahin schmelzen, wie ich heuer in Pakistan war. Es ist unfassbar, also an selben Stellen. Es ist unfassbar in Geschwindigkeit, wo Mordaratsch-Gletscher sogar kein Vergleich dazu ist. Hier, ich sehe es in Nepal, ich sehe es überall. Und so kam ich darauf als WWF-Botschafter, dass ich irgendwann sagte, wow, was, ich will nicht nur irgendwie da Botschafter sein, wenn, dann will ich auch was machen, aktiv, auch wenn es nur kleine Beiträge sind. Und so kam ich auf Helping Band, weil ich sagte, ich will das irgendwie ausdrücken, und das ist nichts anderes als so ein Armband, was ich hier trage. Und dann kann man mal nachschauen, helpingband.com. Und da verkaufe ich einfach die Armbänder und versuche eben so bestimmte Natur- und Meeresschutzprojekte des WWF zu unterstützen. Einfach für mich als, ich habe mich dann irgendwann konzentrieren wollen auf eine Sache, und für mich als, ja, der effizienteste Weg, sagen wir, unsere Vielfalt zu halten. Wir sind heute 8 Milliarden Menschen, wir sind bald 10 Milliarden, geht dann bis 12 Milliarden hoch. Und da ist immer die Frage, was können wir tun, um uns so ein bisschen vor uns selbst zu schützen, was übrigens einen großen Mehrwert hat für uns, weil wir in diesen Schutzgebieten auch die Reproduktion viel besser steuern können und viel effizienter vorantreiben können. Also zum Beispiel Stichwort Meeresschutzgebiete. Also wenn wir nicht wild durchs Meer fischen würden, sondern sagen würden, hier sind bestimmte Sperrzonen, Schutzzonen, wo der Fisch sich reproduzieren kann, hätten wir viel mehr davon, als wenn wir halt so völlig unstrukturiert und planlos durch die Gegend fischen und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Punkt dahinter. Und jetzt komme ich ganz zurück zu deinem Punkt mit den Kindern. Für mich war es so, 2010 kam unser erstes Kind, also ich bin insgesamt einmal 3. Bist du auch Mama?
Ja, ich habe auch 3 Kinder.
Du hast auch 2 Kinder, genau. Damit weißt du das ja noch viel mehr wie ich als Mama, wie man merkt, es geht jetzt nicht mehr um ein Selbst, es geht jetzt ums Zurückgeben. Und das, glaube ich, war, und deswegen habe ich auch dieses Helping Band heute mitgenommen, ist schon so ein bisschen, was sich geändert hat, ist, dass ich verstanden habe, hey, es geht jetzt um die Nächsten. Also es geht jetzt nicht mehr, klar ist die Selbstverwirklichung immer noch da und die muss auch da sein. Auch das Glücklichsein für sich ist, glaube ich, eine große Verantwortung, die man hat, auch gegen, nicht nur für sich selbst, sondern auch gegenüber seinem Umfeld. Also wenn ich nicht für mich selbst glücklich bin, dann wird es schwierig, dass ich irgendwie in der Partnerschaft glücklich werde und so weiter. War immer auch ein Thema mit meiner Frau, wo ich gesagt habe, wir müssen erstmal schauen, dass wir für uns, dass das irgendwie hinhaut, auch gerade mit dem Bergsteigen, wo ich eben sagte, ich glaube, ich kann das nicht einfach ablegen. Also ich werde es nicht einfach ablegen können, sondern wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Und insofern, ja, war das so ein bisschen der Punkt, der sich geändert hat, dass ich auf der einen Seite eben gesagt habe, hey, jetzt geht es in der nächsten Lebenshälfte wirklich ums Zurückgeben, also sowohl an die Kinder als auch mit meinem 4. Kind, eben mit Helping Band, sage ich. Aber gleichzeitig haben sich natürlich Dinge auch geändert in der Risikobereitschaft, die übrigens vorher schon deutlich abgenommen hat. Ich sagte ja, das größte Risiko ist, wenn man nicht gar nicht weiß, dass man ein Risiko ist. Auf einmal siehst du, wie einer im Nebel 1000 Meter runterstürzt. Auf einmal siehst du, wie die Lawine abgeht aus dem Nichts und so weiter. Also du wirst viel, viel achtsamer. Ähnlich wie im Straßenverkehr, wo du als Fahranfänger, ich zumindest mal voll rechts da die Kurve genommen habe und dann bei einem Radlfahrer mitgenommen habe und dann auf einmal denkst du dir, oh Gott, nie wieder. Also letztes Mal war ich ein Taxifahrer, der sagte zu mir, der war schon 50 Jahre lang Taxifahrer, sagte zu mir, du, ich weiß schon, was der Verkehrsteilnehmer macht, bevor er selber weiß. Also verstehst du, ich meine, weil er so viel Erfahrung hat, weil er schon weiß, der sieht schon an dem, wie der da irgendwie in die Kurve steuert, dass der irgendwie kein, also das haben wir ja selber auch, ja. Ich bin auch viel auf der Straße, wo du oft schon weißt, oh, das ist irgendwie, da stimmt irgendwas nicht bei dem. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine. Aber das Zweite war, wie die Kinder kamen, war klar, dass zum Beispiel bestimmte Berge, wie der K2 zum Beispiel, der zweithöchste Berg der Welt, der so ein Bottleneck, so ein berühmtes Flaschenhals hat, um einfach mit dem höheren Restrisiko, wo ich gesagt habe, nein, dieses Restrisiko will ich und kann ich nicht nehmen als Familienvater. Also es gibt Berge mit einem höheren und mit einem niedrigen Restrisiko. Es gibt auch man kann auch jeden Berg das Risiko fast auf null reduzieren, wenn man nicht hochgeht. Also ist tatsächlich, also ist wichtig, weil das musste ich auch schmerzhaft lernen.
Nicht hochgehen, weil du
nicht hochgehen, weil du sagst, das genau, weil du nicht hochgehst und sagst du die Option, also das Benchmark, was ich mir gesetzt, ich meine, was ja wirklich gefährlich macht, sind die Bedingungen.
Ja.
Ich fahre ja nicht an Berge, wo wir sagen, boah, da schauen wir jetzt mal, ob wir das überhaupt schaffen oder nicht. Normalerweise haben wir die Fähigkeiten, um da hoch und runter zu kommen. Das passt. Was es dann wirklich gefährlich macht, sind die Bedingungen, die wir vielleicht unterschätzen oder in Kauf nehmen, weil wir vielleicht den besten der schlechten Tage aussuchen. Ja. Und da bist du natürlich als junger Mensch, ich zumindest, war dann natürlich viel getriebener und viel mehr aus innerem Druck sagen, gehandelt, als jetzt, wo ich sage, boah, ich bereite mich auch aufs Umdrehen vor. Also ich gehe da hin und weiß, 50% Chance, dass ich gar nicht hochkomme, weil das Wetter einfach nicht mitspielt. Ich kann der beste Bergsteiger der Welt sein, dann kann ich es probieren und mich umbringen oder eben einfach bleiben lassen und sagen, okay, nächstes Jahr ist auch noch eine Chance oder vielleicht auch nie mehr.
Ja.
Ist halt dann so. Genau.
Du hast mit dem Thema Klimawandel für ein sehr, sehr wichtiges Thema angestoßen, das sich aber gerade in der öffentlichen Wahrnehmung total verändert. Also wir vor ein, zwei Jahren, das ist so das Thema, das auch die Wirtschaft wirklich im Auge hat und viele Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, auch ihre eigenen Aktivitäten nachhaltiger zu gestalten. Im Moment dreht sich das, habe ich das Gefühl, ganz, ganz stark. Wie blickst du da drauf? Also nicht nur durch die Wahl von Donald Trump, aber auch in Europa hast du immer mehr Parteien und Regierungen, die sagen, das ist doch mir wurscht, Klimawandel gibt's nicht oder ist nicht so wichtig, wir schieben das raus. Wie schaffst du das?
Da bin ich relativ entspannt, weil es wird also kommen, so oder so, und dann ist es halt vielleicht noch schmerzhafter, wenn es dann kommt. Ich habe eigentlich keine Sorge, dass wir in Europa diesen Bezug verlieren und ich glaube, dass wir da auch, sagen wir mal, eine besondere Verantwortung jetzt haben, jetzt hier jetzt gerade in der Bergsport- und Outdoor-Branche und so, wo wir natürlich so ein bisschen an der Speerspitze sind, wo unsere Kunden immer besonders darauf schauen, was wir tun, was wir nicht tun, was wir übrigens zum Beispiel auch ausdrücken bei Dinofit mit einer lebenslangen Garantie, waren auch eine massive Transformation hier, weil es ging halt immer darum, viel zu verkaufen, aber irgendwann hat sich auch eingestellt, was ist eigentlich das nachhaltigste Produkt, und wenn du siehst, dass du 2800 Liter für so ein T-Shirt hier in der Produktion verbrauchst, wo ich hier immer wieder mal drin bin, dann kannst du dir vorstellen, was du für so eine Jacke, wie du anhast, und für den, jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren weltweit haben wir den Verkauf von Textilien verdoppelt. Den Verkauf von Textilien verdoppelt, die Tragzeit halbiert.
Krass.
Die Tragzeit halbiert. Das heißt also, du hast viermal so viele Textilien, die jetzt auch in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen sind. Es soll noch weiter rasanter nach oben gehen. Also die Statistiken sagen alle, es wird sich nochmal weiter akkumulieren und dann nochmal einen stärkeren Spin reinkriegen. Also irgendjemand muss anfangen und ich glaube, da wird immer, wie soll ich sagen, werden immer Marken sein und immer Menschen sein, die darauf schauen. Und insofern bin ich mir völlig bewusst, dass aktuell natürlich gerade der Augenmerk oder das Augenmerk in der wirtschaftlichen, sagen wir mal, schwierigen Situation nicht auf dem Klimathema ist, aber es wird wieder kommen und es wird zu einer Hygienemaßnahme werden für jede Marke. Also jede Marke, die ernsthaft da draußen, sagen wir mal, langfristig, glaube ich, überleben will und langfristig ernst genommen werden will, muss sich damit auseinandersetzen, ob sie will oder nicht. Und selbst wenn es nur für ihre eigene Moral ist. Also ich glaube, deswegen sage ich eben Hygienefaktor, irgendwann mal wird es so sein wie andere Dinge, die wir halt einfach machen, weil wir sie machen. Und da stellt sich gar nicht mehr die Frage, weil das Rad ist trotzdem, dass wir es vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so wahrnehmen, ist es trotzdem voll am Laufen. Also und voll am Laufen übrigens auch jetzt nicht nur in Europa, sondern Europa und die westliche Welt produziert ja vor allem großteils in Asien. Auch dort ist natürlich der Druck angekommen, aufgrund der Nachfrage. Und da sind schon so viele Dinge, sagen wir mal, einfach schon unumkehrlich passiert, dass da sich viele Dinge umstellen, dass nach recycelten Stoffen und so weiter. Also da ist so viel im Hintergrund, was sich gar nicht mehr zum Glück stoppen lässt. Und weil das auch einfach schon so eingesteuert ist, dass ich deswegen jetzt diesen Dämpfer relativ entspannt in Kauf nehme, weil am Ende wird es sein wie im Aktienmarkt, du schaust zurück und es war halt mal so eine Delle nach unten. Aber im Großen und Ganzen habe ich gar keine Sorge, dass diese Aktie, also jetzt mal um diese Aktie für die Umwelt und für die Welt, in der wir nun mal leben, wir haben nur diese eine Welt, das ist auch ein Spruch von Helping Band, all for one, also wir haben noch keinen Mars, also wenn der Elon Musk das dann irgendwann mal schafft, okay, aber solange haben wir halt nur die eine Welt und deswegen, ja, denke ich, wird es leider auch manchmal vielleicht schmerzhaft schneller als früher geschehen, dass wir uns da wieder besinnen.
Aber vielleicht wären das solche Initiativen dann wichtiger, wenn die Regierungen zum Teil rausfallen, so wie es
Bloomberg gemacht hat, der gesagt hat, wenn die USA nicht mehr mitmacht beim Klimaabkommen, dann mache ich das mit meinem privaten Geld.
Absolut, nee, ich glaube, ich hoffe, dass da Leute sich inspiriert fühlen, und das war ja auch so ein bisschen die Einladung mit dem Helping Band. Ich wollte nie, deswegen habe ich das auch so farbig gemacht und die Bänder so farbig und so, ich wollte nie mit erhobenem Zeigefinger zeigen, weil ich bin Teil davon. Ich bin auch Teil davon als CEO, als Privatmann. Ich fliege auch. Ich bin da voll angreifbar und bin Teil dieser Wachstumsgesellschaft, also definitiv, aber dennoch will ich halt versuchen, sagen wir mal, für meinen Bereich, auch hier, ich kann nicht sagen, ja, ich bin Teil davon, aber deswegen mache ich nichts, oder ich sage, ich bin Teil davon, aber ich will trotzdem was tun. Also das ist halt so ein bisschen der Punkt, und ich hoffe und sehe ja schon auch, dass das viele Menschen beschäftigt und dass die da auch Lust drauf haben, sich zu engagieren.
Und wenn ich das Band anziehe, dann signalisiere ich damit, ich...
Ja genau, wenn du das Band anziehst, also ich meine, ich habe mich auf einen Minimumbetrag an den WWF gezwungen, und dann ist natürlich genau verpflichtet, ist auch alles nachzulesen auf helpingband.com, und dann geht eben natürlich auch für jedes Band eben sozusagen, geht ein Beitrag an den WWF. Genau.
Du hast noch einen dritten Gegenstand dabei.
Dritten Gegenstand sind meine AirPods. AirPods Pro heißen sie, glaube ich, kenne ich schon so ein bisschen. Warum habe ich den dabei? Weil für mich schon interessant ist, sagen wir mal, die Technologie, die wir haben, weißt du jetzt auch, wenn wir unsere Kinder anschauen und so weiter, das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen. Ja? Also wir wünschen uns ja wirklich oft, dass wir müssen halt die Angebote auch so attraktiv machen, dass das echte Leben auch noch irgendwie, das ist, was immer noch attraktiver ist, sagen wir mal so. Aber also, wenn man nicht damit umgehen kann, aber wenn man damit umgehen kann, und das ist für mich schon auch ein großer Punkt, dieses, ich sagte ja, wie bei mir auf Arbeit fließend ist, und dass ich eben von Pakistan aus oder Nepal aus oder von der Expedition aus am Ende der Welt meine Arbeit erledigen kann und genauso effizient fast, wie wenn ich hier im Büro sitze, oder vielleicht sogar manchmal effizienter, weil niemand um mich rum ist in der Todeszone und ich da völlig ohne jegliche Ablenkung. Jegliche Ablenkung, es gibt ja nichts, was sie ablenkt, gar nichts. Ja, bist du dann voll konzentriert auf die Arbeit. Und ich habe diese Kopfhörer mitgenommen, weil mein Tag so voll ist und ich auch so wenig schlafe, dass ich, selbst wenn ich was lesen wollte, also ich bin mal froh, wenn ich meine E-Mails irgendwie lesen kann und die WhatsApp, die so reinkommen tagtäglich, aber wenn ich was lesen wollte, ich würde nach der ersten drei Sätzen, bin ich weggeschlafen. Also keine Chance, weil ich durchschnittlich 5-6 Stunden maximal schlafe. Und diese AirPods Pro sind für mich so ein Segen, deshalb habe ich sie mitgenommen, weil ich sagen, meine persönliche Weiterbildung, mein Zugang zu Büchern und zu allem, was mich eben interessiert, dadurch voll weiterleben kann. Und das heißt, weil ich halt, genau, ich höre, so wie ich heute jetzt meine 3600 Höhenmeter mache, da zwischen 4 Uhr und 8 Uhr, da höre ich halt dann einfach immer Bücher, die mir irgendwie einen Bildungshintergrund geben, wo ich was lernen darf, und das macht das, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, das ist einfach jedes Mal so, wow, cool, jetzt tauche ich da wieder ein, und deswegen habe ich die mitgenommen, weil das für mich schon ein großer Zusatz meiner Lebensqualität ist, diese kleinen Dinger, und auch ein großer Zusatz meines Wissensschatz, den ich halt sonst nicht anzapfen könnte, weil ich einfach gar nicht die Zeit dafür habe. Mhm. Genau. Und deswegen verbinde ich das immer mit dem Sport.
Und Bildung wird dadurch ja auch in den Ländern, wo du unterwegs bist, ja auch durch Technologie zum Teil zumindest ja leichter zugänglich, oder? Welche
Erfahrung? Absolut. Nee, definitiv. Also ich meine, auch da wieder ist es halt die Frage, wie wir sie einsetzen, die Technologie. Ja. Also ich kann sie halt einsetzen, um den ganzen Tag irgendwie mich auf den sozialen Medien mir Schrott anzuschauen und irgendwie irgendwelche nicht besonders tiefsinnigen Nachrichten hin und her zu schicken und Emojis und keine Ahnung was, ja, oder ich kann sie halt dazu nutzen, was zu machen, und da ist natürlich schon ein großer Gap. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn du sagst, keine Ahnung, Ernährung, ja, Ernährung ist da, du musst halt ein bisschen wissen, wie du dich ernährst, damit du vielleicht deinen Körper nicht völlig, den einen, den du auch noch hast, ja, den irgendwie völlig zugrunde richtest oder was auch immer, und das hat natürlich dann leider sich schon in diesen Ländern viel mit Bildung zu tun. Also ich würde leider behaupten, wenn ich jetzt da in Pakistan bin, in den Provinzen, wo ich teilweise schon geschockt war, wie wenig sich da entwickelt hat. Also das war schon für mich, auch im Vergleich mit anderen Ländern, also jetzt mit Nepal oder so, wo sich viel mehr entwickelt, oder das war teilweise ein bisschen erschreckend. Jeder hat ein Handy und jede, also das schon, aber ich glaube nicht, dass es, obwohl es dafür eingesetzt werden könnte, dass es dafür eingesetzt wird, sich weiterzubilden, sagen wir mal so.
Wie siehst du Bildung in Deutschland oder in Europa? Das ist ja auch immer ein hart diskutiertes Thema. Die Frage, es gibt ja manche, die sagen, das Einzige, was sich in den letzten 50 Jahren nicht reformiert hat, ist die deutsche Schule.
Da kommen wir jetzt wirklich zum großen Block. Da wollte ich noch mal einen eigenen Podcast mit drei Kindern in der Schule. Jetzt eine zwar im Gymnasium, einen in der Grundschule. Also ich fange jetzt auch mal größer an, okay, wirklich mehr strategisch. Ich glaube, erstmal müssen wir uns darauf verständigen und ich hoffe, das tun die meisten auch, aber dass Bildung, also wenn wir nochmal vom Standort Deutschland, Europa und so weiter sprechen, dass Bildung die absolute Kerninvestition ist, wenn wir hier irgendwie innovativ bleiben wollen, weil es werden nicht die Lohnkosten sein, es werden nicht die Energiekosten sein. Heute habe ich gerade gehört in meinem Podcast, zum Beispiel Michelin, also kennst du die große Reifenfirma, sich in Deutschland zurückziehen wird, viele tausende Arbeitsstellen abbauen wird, weil es eben energieintensive Branchen sind, wie BASF und so weiter, also die ganze Chemie, wo wir schon verdammt aufpassen müssen, dass wir uns nicht selber völlig abdrehen, also da wieder zum Stichwort, wir müssen irgendwie die richtige Balance finden. Ja. Insofern, was es sein wird, ist die Innovationskraft, die Geschwindigkeit. Mhm. Also bei mir ging es ja auch viel um Geschwindigkeit an diesen hohen Bergen, wo die Leute gedacht haben, boah, Hektik und drauf, aber es ist eben das Gegenteil. Ja. Also wenn wir nach Tausender in 24 Stunden machen, statt eben von 3, 4, 5 Tagen, hat das nichts damit zu tun, dass wir drauf losbolzen, welche Kraftfreaks sind, sondern dass wir uns unglaublich gut vorbereitet haben und selbst erlaubt haben, schnell zu sein, dass wir innovativ gearbeitet haben. Wir haben viele Patente sogar entwickelt, die wir in Produkte gebracht haben, dass wir diesen Flow-Zustand herstellen und so. Zurück zum Thema Bildung. Ich würde mir da schon eine große Reform wünschen, also dass wir uns da mal überlegen, hey, was ist eigentlich die Zukunft und wie gehen wir das an? Und ich glaube, das ist ja das große Problem, sagen wir mal, in der politischen Reform, die wir irgendwie brauchen, dass wir immer mehr in diese kurzfristig reinkommen und dass ich eigentlich nie mehr traut, langfristig denken. Der Letzte, der es gemacht hat, war Schröder mit seiner Agenda 2010, hat daraufhin die Wahl verloren, obwohl er genau das Richtige gemacht hat, also nachweislich, und das Land eigentlich wirklich da, die Merkel wahrscheinlich viel davon profitiert hat, was er da gemacht hat, aber wer traut sich das heute noch? Ja, weil es ist immer nur sofort der Effekt da automatisch. Also wer traut sich heute, sich an dieses Thema ranzumachen, weil er wird davon oder sie werden davon nicht mehr profitieren. Ja, also zumindest nicht politisch. Also insofern ist das schon eine größere Geschichte, die man irgendwie tatsächlich wahrscheinlich über eine andere Geschichte, über was anderes einsteigen müsste, aber es ist definitiv so, dass wir da wahrscheinlich großen Bedarf haben.
Das ist dann eine Aufgabe, die deine und meine Kinder vollführen müssen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht schon auch wir. Also ich habe genau zwei Sachen. Das eine ist eben Helping Band, das andere ist, ich bin in einer Stiftung, die nennt sich Peak Performer Stiftung, und ist eine ganz spannende Geschichte. Ist eigentlich eine Mischung aus Unternehmern und Sportlern. Also ist Magdalena Neuner zum Beispiel dabei und viele, viele andere wirklich tolle Olympiasportler und so weiter. Ich bin ja so ein bisschen für beides. Und das sind Leute, die einfach gesagt haben, hey, wir wollen diesen Spaß an der Leistung vermitteln. Also wir haben ja vorhin auch geredet und oft wird ja Leistung da auch missverstanden, boah, und besessen und so weiter. Aber ich habe dann gesagt, es macht halt Spaß, ja. Und über sich hinaus machen macht Spaß. Und es ist wahrscheinlich das viel nachhaltigere Gefühl, das intensivste Gefühl, was du haben kannst, wenn du was geschafft hast, was dir Selbstbewusstsein, was dir alles gibt, was du halt zum Leben irgendwie brauchst, zur Ausstattung, anstatt dass du halt jetzt irgendwie dir irgendwas in den Schoß gefallen ist, ja. Und diesen Spaß an der Leistung, das wird eben dann gemacht über Kids Camps. Da hatten wir jetzt auch eins hier im Oktober hier in der Zentrale, wo Kinder wirklich komplett finanziert, eben durch Sponsorings, dann einfach mit Spitzensportlern Spaß an der Leistung erfahren, ja. Und wo halt dann Programme sind, die am nächsten Tag, also erst waren wir hier mit verschiedenen Workshops und sind am nächsten Tag auf Mendelstein und so, und es ist schon einfach geil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, sagen wir auch wieder, der Kerngedanke ist, glaube ich, wie kriegen wir diesen Spaß an der Leistung in die Schulsysteme? Also, es wird nicht immer alles Spaß machen, ja. Und manchmal ist Leistung auch im Nachhinein. Erst kommt, da stellt sich der Spaß erst ein, wenn man sozusagen zurückschaut.
Man muss investieren, wie du vorher gesagt hast. Du brauchst viele Stunden Training und
ist nicht immer witzig. Und wie kriegen wir das? Ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist so der Gedanke, diese Spaß an Leistung, dieses Konzept gefällt mir so gut, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn ich über Bildung nachdenke, wie kriegen wir das hin, dass das Spaß macht. Und ich glaube, da wäre mit all den Technologien, die wir haben, mit all den Möglichkeiten, die wir jetzt haben und so, also ich glaube, da hätten wir einfach eine große Chance, sagen wir, das Bildungssystem tatsächlich auf den Kopf zu stellen. Und da ist sicherlich, also es gibt wahrscheinlich wenig Industrien, wenn man so will, wie das Bildungssystem, wo man wirklich so disruptiv reingehen könnte und so einen Mehrwert erlangen könnte. Und da braucht es sicherlich, sagen wir mal, deswegen sage ich, ist wahrscheinlich schon ein Riesenklotz, aber ich glaube, mal so als Crying Claim, ja, Spaß an der Leistung, wenn man so ein Projekt anfangen würde für unser Bildungssystem, Spaß an der Leistung, wäre schon ein Zielsatz, der funktionieren könnte, sagen wir mal so.
Das klingt gut, und ich glaube, wir müssen diesen Podcast dem nächsten Kultusminister zuschicken.
Das machen wir.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Das war die 57. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.